Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum nächsten Teil von unserer Haggai-Serie. Ich hoffe, ihr habt alle noch, was wir das letzte Mal hatten im Kopf, weil es schließt nämlich direkt dran an, aber ich will zum Anfang gerade noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für die Gnade, die du uns auch geschenkt hast, dass du uns dein Wort kommunizierst und dass wir fähig dürfen sein, dein Wort zu hören und dass wir auch auf dein Wort dürfen reagieren. Herr, du hast dein Wort uns gegeben, du hast geredet und du hast uns einen Auftrag gegeben in dieser Welt und schenkt uns immer wieder auch offene Ohren, schenkt uns immer auch wieder das Verständnis, dass wir dürfen sehen, was du mit uns vorhast und dass wir den Weg mit dir dürfen gehen. Amen. Das letzte Mal haben wir ein bisschen abrupt unterbrochen beim Vers 9. Die Predigt wäre sonst noch ein bisschen länger gegangen. Und darum steigen wir jetzt gerade wieder ein. Am Anfang, in den letzten Versen, hat Gott eigentlich die Lösung aufgezeigt, was das Volk tun muss, dass es wieder besser wird. Und jetzt geht Gott nochmal darauf ein, warum das denn überhaupt so schwierig ist momentan. Und das Aufzeigen Gottes, das hat ganz gewaltige Folgen. Es hat nämlich die Folge, dass der Prophet Haggai etwas erleben darf und ganz viele Propheten nicht erleben. Nämlich, dass das Volk tatsächlich auf die Stimme von Gott hört. Dass tatsächlich seine Botschaft ankommt. Und so finden wir in diesen Ermahnungen und Warnungen auch viel Ermutigung. Nämlich die grosse Ermutigung, dass Hören auf Gott tatsächlich möglich ist. Es ist tatsächlich möglich, auf Gottes Stimme zu hören und dass das tatsächlich auch eine Auswirkung hat. Und darum wollen wir jetzt zusammen gerade Haggai 1, 10 bis 15 lesen. Haggai 1, 10 bis 15. Darum hat der Himmel über euch seine Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Und über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes, auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohn Shealtiels, des Statthalters von Juda und den Geist Jeschuas, den Sohn Jozadaks, des hohen Priesters und den Geist des ganzen Überresten des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, des Herrscharen, ihren Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Lies nochmal Verse 10 und 11. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt. Auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Gott hebt noch einmal die Folgen vom Nichtbauen vom Tempel raus. Und dabei ist spannend, er macht da wieder ein Wortspiel mit dem Vers 9 zusammen, denn das Wort, das er dafür Dürre verwendet, das Dürre, das er ins Land sendet, ist eigentlich gerade ähnlich in der Aussprache und im Klang und auch im Schreiben, wie das Gotteshaus, das in Trümmer liegt. Also das Trümmer und das Dürre ist direkt miteinander verbunden, auch vom Sprachlichen her. Gottes Haus liegt in Trümmer, drum ist das Land in Dürre. Es gibt einen kausalen Zusammenhang damit. Es ist die direkte Folge vom Verhalten vom Volk. Das Volk hat das Zentrum verrückt. Sie haben sich nicht mehr um Gottes Beziehung gekümmert. Und das hat Auswirkungen gehabt, nicht auf ihr geistliches Leben, sondern es hat Auswirkungen gehabt auf ihr Alltägliches, auf ihr Handeln und ihr Sein in dieser Welt. Und da kommt etwas Wichtiges raus, dass eben Leib und Seele nicht einfach so trennbar ist. Das ist ineinander verwoben. Wenn wir unser geistliches Leben vernachlässigen, dann hat das Auswirkungen auch auf unser Leben in dieser Welt. Und das gilt bis heute. Wenn wir unser Zentrum verrücken, etwas anderes als Gott ins Zentrum stellen, dann verrückt sich das ganze Leben in eine falsche Richtung. Und das hat Folgen. Und Folgen davon sind Wirkungslosigkeit, Streit, geistliche Dürre und alles andere, was man sonst noch sagen kann. Und darum müssen wir uns immer wieder unsere Wege prüfen, unsere Herzen auf unsere Wege richten und schauen, auf was sind wir ausgerichtet. Woher geht unser Weg? Haben wir unser Zentrum immer noch richtig? Es ist spannend, dass Gott sich da als Verursacher von dieser ganzen Misere bezeichnet. Er ist der, der die Türe sendet, verursacht. Er hat es nicht einfach nur zugelassen, sondern hat es aktiv hervorgebracht. Und das ist eine Realität Gottes, die wir nicht so gern hören, wo wir nicht so gern darüber reden. Und umso wichtiger es ist, dass wir jetzt da die Aussage auch differenziert anschauen. Denn nicht jeder Schicksalsschlag, jede Umweltkatastrophe und jeder Misserfolg ist ein persönliches Gericht Gottes. Das stimmt nicht. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Aber weil die Menschen eigentlich ganz am Anfang die Verantwortung über die Schöpfung bekommen haben, Gott hat am Menschen, an Adam, Verantwortung über die Schöpfung gegeben, ist mit dem Sündenfall auch die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gefallen. Und darum leidet die ganze Schöpfung an der Folge der Sünde. Und darum ist da auch das Land und das Vieh eingeschlossen und nicht nur die Menschen, weil die ganze Schöpfung auch am Mensch unterstellt ist und so Folgen von den Menschen auch Folgen für die ganze Schöpfung hat. Und so gibt es eine allgemeine Folge von der Sünde, vom Sündenfall, die sich in jeder Naturkatastrophe, in jeder Krankheit und in jedem Leiden zeigt. Es ist eine Erinnerung daran, was die Sünde für eine verheerende Folge hat, dass Sünde nicht harmlos ist. Und es ist gleichzeitig auch ein Ruf zur Umkehr. Doch es gibt auch eben eine persönliche Zurechtweisung, wie wir es jetzt eben da lesen im Haggai. Eine persönliche Zurechtweisung, die uns etwas aufzeigen soll. Etwas ganz Spezifisches. Und seine Gerichte, die Gott da sendet, die sind nicht angenehm. Die sind nicht schön zum drin sein. Aber sie können extrem heilsam werden. Sie können extrem heilsam werden, wenn man richtig darauf reagiert. Denn es ist ein Ruf zur Umkehr, eine Chance, den Weg mit Gott neu einzuschlagen, sein Zentrum wieder neu auszurichten. Darum sendet Gott ja die Türe, weil sein Haus in Trümmer liegt, weil die Gottesbeziehung in Trümmer liegt, wird er dem Volk etwas aufzeigen. Sehen die, kehren um. Und das ist auch eine Realität für uns als Gemeinde, aber auch für jeden ganz persönlich. Dass es so wichtig ist, dass wir auch in schwierigen Situationen, in Schwierigkeiten, in Phasen, wo nicht alles gut ist, unsere Wege prüfen, unsere Herzen auf unsere Wege ausrichten und schauen, wo gehe ich her? Habe ich das Zentrum noch im Blick oder habe ich das Zentrum verlassen? Will Gott mir vielleicht etwas zeigen? Wie gehen wir um damit, wenn wir sehen, dass wir das Zentrum nicht mehr so richtig im Blick haben? Dass wir vielleicht etwas anderes, wichtiger hergestellt haben? Und das ist so schnell passiert. Und die Lösung die ist einfach viel zu einfach. Eigentlich viel zu einfach. Es ist einfach, dass wir Buße tun, dass wir die Nebensache wieder Nebensache lernen und dass wir die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, die er uns geben will. Dass wir uns wieder auf ihn ausrichten. Ihn als Zentrum setzen, uns um die Beziehung zu ihm kümmern. Das wieder priorisieren. Und im Licht von der Gnade Gottes verliert nämlich alles andere an Bedeutung. Der Salomon hat bereits in der Einweihung, im Einweihungsgebet zum Tempel, die Gnade in den Vordergrund gesetzt und die Hoffnung auf die Gnade und die Realität der Gnade. Im 1. Könige 8, 35 lesen wir einen Auszug aus dem Gebet, das ist relativ lang. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann zu diesem Ort hin beten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde abwenden, weil du sie gedemütigt hast. Dann Vers 36, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechten. Das ist ein wunderbares Gebet, von dem Salomon da spricht bei der Einweihung vom Tempel. Wo er genau weiß, das Volk wird abfallen, das Volk wird das Zentrum verlassen, das Volk wird es nicht schaffen. Aber umso wichtiger ist, dass ich darum bete, dass Gott gnädig ist. Und dass ich meine Hoffnung auf Gnade Gottes setze und nicht auf die menschliche Werke, nicht auf das Vermögen vom Volk, sondern auf Gnade Gottes und die Hoffnung, dass Gott wieder gnädig wird sein, auch im Gericht. Und die Hoffnung, die hat auch der Daniel gehabt. Das lesen wir im Daniel, dass der Daniel betet fürs Volk und er betet ganz bewusst gegen Jerusalem gerichtet. Weil er das Gebet vom Salomon ernst nimmt. Weil er die Hoffnung hat, die auch der Salomon gehabt hat, dass Gott das Gebet erhören wird. Und so sind wir jetzt beim Haggai, bei der Erhörung von dem Gebet. Das Volk ist zurückgekommen aus dem Exil. Gott hat gehört, ist gnädig gewesen. Und doch stehen sie jetzt irgendwie doch noch nicht so ganz richtig. Und da kommt etwas ganz Wichtiges raus. Es geht da nicht um Ritual. Es geht nicht darum, dass wir da gegen Jerusalem beten und dann wird unser Gebet erhört. Und wenn man am besten noch irgendwie einen Gebetskalender durchliest oder was auch immer, dann wird es noch besser. Nein, es geht nicht um Form, sondern es geht ums Herz. Es geht darum, wie wir wirklich zu Gott uns wenden. Es ist nicht eine Übung, sondern es ist Beziehung, die wir üben sollen. Umkehr muss also immer her zur Gottesbeziehung geschehen. Zu Gott her, zu seiner Gnade, zu seinen gnädigen und liebenden Armen. Alles andere bringt nichts, denn es gibt nämlich auch eine falsche Umkehr. Einen falschen Ort der Umkehr. Wir können uns umkehren, jetzt ist alles schlecht, es geht alles bergab und ich kehre mich um in Sorgen und Angst und Sucht. Versuche, mein Problem wegzurennen, indem ich mich nochmal auf eine falsche Seite wende. Das gibt es auch und das führt noch weiter ins Desaster hinein. Aber wahre Umkehr ist nur her zu Jesus Christus möglich. Jedes Abweichen vom Zentrum von Jesus Christus führt genauso ins Desaster wie der Weg, den du jetzt schon gehst. Und darum ist es so wichtig, dass wir unsere Wege immer wieder anhand vom Wort Gottes prüfen. Uns anhand vom Wort Gottes überführen lassen. Und nicht sagen, ich weiß schon, wo du redest, ich bin schon recht. Nein, du bist nicht recht, das Wort Gottes ist recht. Auf Gottes Gerichtswarnung gibt es nur zwei Antworten. Hören und umkehren zum wahren Gott oder nicht hören und weiter ins Verderben laufen. Und wie ermutigend ist da der Vers 12, den wir da lesen. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Es ist eine der schönsten Stellen im Haggai, wenn nicht die schönste Stelle der ganzen Propheten. Wie genial ist das? Das ganze Volk gehört. Nicht nur der Zerubabel, die politische Führung. Nicht nur der Jeschua, die geistige Leitung vom Volk. Nein, das ganze Volk gehört auf die Stimme. Und das ist ein grosser Unterschied zu dem, was wir in den Königenbüchern lesen. Da kehrt manchmal ein König um, aber das Volk kehrt doch nicht um und gehört doch nicht. Und dann fällt es wieder ab, wenn der König weg ist. Aber da hört das ganze Volk. Und sie hören nicht auf irgendetwas, auf irgendeinen schönen Vortrag irgendwo. Nein, sie hören auf die Stimme von ihrem Gott. Und die Stimme wird durch den Prophet Haggai übermittelt. Und das ist eine ganz wichtige Stelle für uns. Denn da sehen wir, dass das Wort Gottes wirklich gehört werden kann. Und zwar durch Predigt. Achten wir uns nochmal auf die ganz bewusste Formulierung da. Das Volk hört auf die Stimme von ihrem Gott. Aber die Stimme von ihrem Gott wird gleichgesetzt mit den Worten vom Prophet Haggai. Mit dem akustischen Wort, das der Haggai spricht. Es ist gleichgesetzt mit dem, was Gott sagt. Haggais Worte sind also nicht seine eigenen Gedanken, sondern sie sind Gottes eingegebene Worte. Und so ist der Haggai ein Prediger, ein Verkündiger vom Wort Gottes. Und das wird gehört. Und da kommt raus, was im Römer 10, 17 so schön formuliert wird. Römer 10, 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt nicht aus irgendwelchen Geschichten oder irgendwelchen Philosophien raus, sondern er kommt aus der Verkündigung vom Wort Gottes. Und darum ist die Predigt so wichtig, wie wir durch die Predigt das Wort Gottes hören können. Akustisch, aber eben noch mehr. Denn das Wort Gottes ist nicht einfach irgendeine Lebensweisheit, irgendeine Anleitung, wie wir jetzt unser Leben optimieren können. Your best life now. Nein, um das geht es nicht im Wort Gottes. Sondern es geht um viel etwas Lebensrelevantes. Das Volk gehört das Wort Gottes und das führt zu einer verändernden Herzenshaltung, zu einem verändernden Weg. Und damit ist das Hören da viel mehr als nur ein akustisches Aufnehmen. Ah, ich habe jetzt das Wort Gottes gehört, ich habe das wieder akustisch aufgenommen, super. Nein, es geht um ein Horchen, das zum Gehorchen führt. Und wie ermutigend ist das auch für uns? Für mich als Prediger, dass Verkündigung vom Wort Gottes wirklich gehört werden kann. Dass das nicht einfach nur leer ist. Und so hört der Überrest vom Volk Gottes Wort. Und wir können uns jetzt fragen, ja, was ist denn der Überrest vom Volk? Warum steht da nicht einfach nur das Volk gehört? Warum steht da Überrest? Und wir erinnern uns daran, dass eigentlich nur 50'000 Leute zurückgekehrt sind aus dem Exil. Es sind x-mal mehr in Babylon zurückgeblieben. Es ist ein kleiner Teil, der zurückgekommen ist, ein kleiner Überrest im Vergleich zu denen, die geblieben sind. Doch in diesem Überrest finden wir noch viel etwas Wichtiges, denn es erinnert uns an die Gnade Gottes. Weil mit dem Überrest wird immer wieder in der ganzen Bibel, im Alten Testament vor allem, der Überrest, den Gott bewahrt, bezeichnet. Der Überrest, den Gott auch sein Volk erhaltet. Und trotz aller Umständen gleich bei Gott bleibt. Und im Römer 11, 4 bis 5 nimmt der Paulus Bezug auf den Begriff. Wenn es darum geht, dass das auserwählte Volk Israel immer noch nicht verworfen ist. Römer 11, 4 bis 5, lesen wir das. Jetzt steht, aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben von Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Der Überrest steht also fürs gnadenvolle Bewahren Gottes. Und darum ist der Überrest nicht nur für Israel relevant, sondern auch für uns als Christen, als Gottes Kinder. Denn es zeigt uns auf, dass egal wie die Welt gegen Gottes Kinder rebelliert, egal wie der Glaube auch bekämpft wird, und er wird seit 2000 Jahren sehr stark bekämpft, Gott wird seine Kinder bewahren und durchbringen. Er wird immer einen Überrest geben. Es wird immer die Leute geben, die Gottes Wort hören und ihm nachfolgen. Und das beweist sich seit 2000 Jahren immer wieder in jeder Situation. Selbst wenn schon Tausende von Leuten den Untergang vom Christentum und vom Glauben angedeutet haben. Aber wir sind immer noch da. Wir hören immer noch auf das Wort Gottes. Weil das Wort Gottes das ist und zum Leben führt. Wie können wir aber wissen, dass wir zu dem Überrest gehören? Könnte ja sein, dass ich nicht dazu gehöre. Ich vielleicht leider nicht zu dem gnadenvollen Erfolg gehöre. Und die Antwort ist einfach. Wenn wir Gottes Wort hören und ihm glauben, dann gehören wir auch dazu. Das ist das, was Gott sagt. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Der gehört dazu, der ist ein Kind Gottes, der gehört zu dem Überrest. Es ist ganz einfach, das Evangelium muss man nicht kompliziert erzählen. Und dann gehören wir auch zu denen, wo er uns in der Drangsal bewahrt. Wenn wir glauben, allein durch den Glauben. Und darum dürfen wir als Gemeinde uns nicht vom Zentrum abbringen lassen. Dürfen wir nicht etwas anderes ins Zentrum stellen als eben Jesus Christus. Das Hören vom Volk hat jetzt zu einer ersten Auswirkung geführt. Das Volk fürchtet sich vor Gott. Und jetzt kann man sagen, ja super, jetzt haben sie gehört und jetzt fallen die in Panik und Angst und zittern und versteckt sich jetzt vor Gott. Nein, das ist ein falsches Verständnis von Furcht, das wir hier haben. Es ist wichtig, dass wir Furcht korrekt verstehen im Kontext da. Es gibt leider immer wieder Leute, die Gottes Furcht mit Angst und Panik gleichsetzen und das noch als gut bezeichnen. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt über Furcht. Furcht hat nämlich zwei Aspekte. Der erste Aspekt von Furcht ist tatsächlich Angst zu haben. Mit Angst gleichzusetzen. Und die Furcht hat man nur, wenn man unter Gottes Urteil und Gericht ist. Dann hat man wirklich Angst vor Gott und zu Recht Angst vor ihm. Aber das Volk ist da ja am Umkehren. Sie haben Gottes Wort gehört, sie haben erkannt Gottes Herrlichkeit und seine Gnade. Und darum wird das Volk von Ehrfurcht gegenüber Gott erfüllt. Und Ehrfurcht ist eigentlich auch nicht so eine gute Umschreibung von dem Fürchten da. Weil Ehrfurcht ist eigentlich zu wenig konkret. Viel besser würde ich da einen tiefen Respekt bezeichnen. Einen tiefen Respekt vor der Herrlichkeit und dem Sein Gottes. Wenn sie vor dem allmächtigen Gott haben, der Gott, der ihnen da begegnet, das führt zu einem Respekt gegenüber Gott. Und das führt uns zu einer ganz persönlichen Frage. Welche Art von Furcht hast du vor Gott? Ist es eine Angst, eine Panik? Gott wischt mir wieder eins aus und irgendwo ist es ein hinterhältiger Gott, wo ich mich muss abwenden am besten und verstecken vor ihm und zu Ablehnung führt? Oder ist es ein tiefer Respekt vor dem liebenden Gott, und du dich zu einer freudigen Nachfolge und Anbetung führt. Dass es nicht um Angst geht, sondern um die viel bessere Furcht da, das sehen wir auch im Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und über den einen Vers könnte jetzt noch eine Stunde reden und ich kann das recht abkürzen. Aber es ist interessant, die Zusage, die Gott da macht. Halten wir uns nochmal vor Augen, dass der Tempel und damit Gottes Beziehung brach liegt, momentan. Und trotzdem sagt Gott jetzt direkt nach dem Hören vom Volk, sie haben noch gar nichts anderes gemacht. Ich bin mit euch. Es ist eine gewaltige Ermutigung, aber auch ein Hinweis, dass die Zuwendung Gottes nicht an toten Werk hängt, sondern am Herz und am Glauben vom Volk. Nach dem Hören folgt so ein gewaltiger Wechsel, wo Gott vorher in den vorherigen Versen sein Volk nur unpersönlich als dieses Volk bezeichnet hat, begegnet er ihnen jetzt auf einer ganz persönlichen Ebene. Ich bin mit euch. Und so hat Gottes Beziehung durchs Hören von seinem Wort eine grundlegende Veränderung bekommen. Gott wendet sich das im Volk zu. Das Volk hat es nicht verdient. Sie haben nichts dafür können machen, dass Gott sich wieder zuwendet. Außer zu hören. Und Gott hat selber definiert, dass durchs Hören er sich wieder zuwendet. Das hat nicht das Volk bestimmt. Gott hat bestimmt, wenn sie hören, dann wende ich mich wieder zu. Und in dem Ich bin mit euch klingt aber auch noch etwas viel Größeres an. Nämlich das Zentrum der ganzen Schrift. Denn in dieser Zusage wird auch Jesus Christus erwähnt. Wir lesen in Jesaja 7,14, dass Jesus Christus Immanuel genannt wird. Und Immanuel, das heisst nicht anders als Gott mit uns. Jesus Christus ist Gott mit uns, Mensch geworden, fassbar und real. Er ist die Erfüllung von dieser Zusage. Und damit hat er auch unsere zerstörte Gottesbeziehung wiederherstellen können, weil er selber Gott mit uns ist. In und durch Jesus Christus ist Gott wirklich mit uns. Und darum ist auch er der einzige Weg, um die Gottesbeziehung wieder zu haben mit ihm. Gott ist also nicht einfach mit jedem. Nein, Gott hat Bedingungen, mit wem er ist. Das haben wir in der Einleitung auch gelesen. Mit dem Josua. Dann wird es dir gelingen. Es ist eine Bedingung, ein kausaler Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist an eine Person geknüpft. Und darum kann nur durch den Glauben an Jesus Christus auch die Feindschaft mit Gott überwunden werden. An Jesus steht und fällt, ob Gott mit dir ist oder eben nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Am Hören von seinem Wort und am Glauben an sein Erlösungswerk am Kreuz hängt alles, wie dem Johannes 5,24 Jesus selber sagt. Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und an dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ist euch bewusst, was das für eine gewaltige Aussage ist, von Jesus da macht? Wer auf ihn hört und glaubt, der hat ewiges Leben. Der muss keine Angst mehr vor Gott haben, sondern er darf eine Ehrfurcht, einen Respekt haben vor ihm. Hast du die Stimme von Jesus schon gehört? Glaubst du dem, was Gott über Jesus Christus sagt, dass er auch für deine Sünde gestorben ist? Dann darfst auch du die Umkehr machen zu ihm. Dann darfst auch du eine Beziehung zu ihm haben. In dem Ich bin mit euch, könnte man jetzt aber auch noch etwas falsch verstehen. Und ich will darauf eingehen, man könnte das nämlich auch als Freifahrtschein für jegliches sündhafte Verhalten verwenden. Gott ist ja mit mir, da kann ich ja alles machen. Ist ja alles gut. Gott ist mit mir, wenn ich zu schnell fahre, wenn ich da irgendwie das mache, was ich nicht soll. Gott ist ja mit mir. Aber wir haben schon in Josua gesehen, dass mit uns ist an Bedingungen geknüpft. Und es ist eben auch im geistlichen Leben, in der Heiligung, an Bedingungen geknüpft. Und Jesus macht das ganz klar in Matthäus 28, Vers 20. Wir kennen die Stelle auswendig all. Aber die Stelle verknüpft da eigentlich, nimmt den Bezug auf Haggai. Das ist ist ganz interessant. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Zeit. Amen. Wir sehen da die Verknüpfung. Jesus ist mit uns bis ans Ende der Weltzeit, aber vorher ist ein Auftrag. Und der Auftrag ist direkt verknüpft, dass Gott mit uns ist, dass Jesus mit uns ist, wie das auch beim Haggai verknüpft ist. Das Volk gehört und Gott ist mit ihnen beim Tempelbau. Beim Auftrag, den Gott gegeben hat, ist Gott dabei. Beim Josua haben wir es auch gesehen. Gott ist mit ihm in dem Auftrag, den er bekommen hat. Und da geht es also ums Leben als Christ. Jesus verbindet da seine Zusage mit seinem Auftrag, mit dem Missionsbefehl. Und das macht er da ganz bewusst. Denn die Mission und, also die Mission und Gemeindebau ist nämlich nichts anderes als Arbeit am weltweiten Leib Christi. Und damit eigentlich am geistlichen Tempel. Es ist der genau gleiche Auftrag, den auch das Volk beim Haggai bekommen hat. Bauet den Tempel. Bauet das Reich Gottes. Bauet an der Gottesbeziehung. Bedingungen haben sich somit nicht verändert. Es ist immer noch das Gleiche. Gott ist mit uns in all unseren Diensten, die wir für ihn tun. In allem, was er uns aufträgt, ist Gott mit uns. Er ist auch mit uns in unserem Auftrag als Gemeinde. Er ist mit uns in allem, was wir tun für ihn. Gott lässt uns nicht allein schaffen, sondern er befähigt uns. Er begleitet uns und er führt es auch zum Ziel. Und das ist so etwas Ermutigendes, was wir auch in den nächsten Versen, in den letzten zwei Versen dürfen sehen. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, den Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Gott sagt am Volk, ich bin mit euch. Und er zeigt das jetzt ganz praktisch, indem er den Geist vom Volk erweckt. Und mit dem Erwecken ist jetzt nicht irgendwie Erlösungswerk gemeint, das müssen wir auseinanderhalten. Es geht da um Befähigung für den Dienst, den Gott eben aufgeteilt hat. Und dabei ist das ganze Volk eingeschlossen. Es sind nicht nur einzelne Profis, einzelne Exponenten, die ziemlich gut sind. Nein, das ganze Volk wird erweckt. Und im Reich Gottes ist jeder wichtig, jeder befähigt, jeder berufen zum Dienst. Aber es ist niemand unersetzlich. Das ist etwas so Wichtiges, damit wir uns nicht überheben. Es ist jeder wichtig im Reich Gottes und Gott will jeden brauchen da drin. Aber es ist niemand unersetzlich da drin. Gott findet immer seine Wege. Das ist die wichtige Grundlage. Es geht da um Befähigung, um den Auftrag auszuführen können. Denn Gott erweckt. Wenn Gott erweckt, geht es immer auf einen Auftrag. Aber da kommt auch noch etwas Wichtiges, was wir beachten müssen, raus. Denn der Zerubabel und das Volk, das ist nicht zum ersten Mal erweckt worden. Das ist ganz interessant. Nein, sie sind bereits vor 16 Jahren schon vom Geist Gottes erweckt worden. Und noch viel vorher ist der König Kyros erweckt worden, der alles vorbereitet hat, dass sie überhaupt wieder auswandern können. Esra 1,5 lesen wir, nämlich, da machte sich die Familienhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Das bedeutet also, dass das Volk bereits vor 16 Jahren fähig gewesen ist, die Arbeit, die Gott ihnen aufgeteilt hat, wahrzunehmen. Gott hat sie schon da befähigt. Und trotzdem ist irgendwo da nicht vorwärts gegangen. Trotzdem sind sie abgewichen, weil sie das Zentrum verlassen haben, weil sie ihre Befähigungen für anders verwendet haben. Sie haben lieber sich um ihre Häuser gekümmert, als um das, wofür sie Gott eigentlich befähigt hat. Sie haben ihren Dienst vernachlässigt und das hat zur Türe geführt. Das hat Folgen gehabt. Sie haben Gott nicht einen Vorwurf machen können, du hast uns nicht befähigt, du hast uns nicht die richtigen Mittel gegeben, das ist nicht gegangen, wenn wir die ganze Geschichte anschauen. Er hat zuerst den König Kyros erweckt, der das Edikt erlassen hat, dass finanziell und politisch alles legitim und legal ist. Sie haben nichts Illegales gemacht da. Sie haben das Edikt vom König, ein unumkehrbares Edikt gehabt, baut den Tempel und ich unterstütze ihn finanziell. Gott hat alle Steine aus dem Weg geführt. Sie können zurückkommen. Gott hat geschaut, dass in Jerusalem nicht noch andere Leute sich angesiedelt haben. Gott hat alle Steine aus dem Weg gesetzt. Sie sind angekommen. Gott hat sie befähigt, um den Tempel zu bauen. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben politisch, materiell und geistlich alles gehabt, was sie gebraucht hätten. Aber sie haben es nicht in Anspruch genommen. Sie hatten Ausreden gehabt, aber eigentlich war die Ausrede ungültig gewesen. Es ist traurige Tatsache, dass 50'000 befähigte Leute ihre Befähigung einfach brach liegen lassen. 16 Jahre lang. Und die Tatsache kann auch uns in unserem geistlichen Leben passieren. Dass wir berufen und befähigt sind, sogar vielleicht motiviert startet, aber dann irgendeinmal abweichen von unserem Auftrag. Ihn auf die Seite stellen, ihn nicht wahrnehmen. Vielleicht aus persönlichen Gründen. Vielleicht wegen Umständen. Es ist gerade schwierig in der Gemeinde, ich habe keine Lust mehr. Die Person, wegen der mache ich das jetzt nicht mehr, weil mich die nervt. Oder es gibt Anfechtungen. Oder ich habe irgendeine Sachen, die mir wichtiger sind auf einmal. Ich muss mich ja um mein Haus kümmern. Alles andere muss jetzt warten. Und wir lernen Befähigung und Berufung Gottes auf der Seite stehen. Und das ist nicht etwas Harmloses. Das sehen wir da in der Geschichte vom Haggai. Es ist nicht harmlos, wenn ich meinen Dienst vernachlässige. Wegen irgendwelchen Gründen. Und da hilft es, uns unseren Dienst wieder ins rechte Licht zu sehen. Denn wir tun den Dienst im Reich Gottes nicht für uns. Nicht für den Ältestenrat, nicht für meinen Kollegen nebenan, nicht für irgendjemanden. Nein, wir sind unser Dienst im Reich Gottes, weil Gott uns befähigt hat und Gott uns berufen hat in den Dienst. Und mit dem Dienst also für Gottes Ehre. Und dass wir natürlich auch für Menschen machen, für Gemeinde, das ist natürlich dabei. Aber in erster Linie tun wir es für Gott. Und das ist so wichtig, gerade wenn wir in einer Phase in der Gemeinde sind, wo es schwierig ist. Und vielleicht Konflikte um sind. Dass wir schauen, für was tun wir es. Denn wir bauen nicht einfach für uns, nicht einfach für unser schönes Gebäude da. Nein, wir bauen die weltweite Gemeinde Jesus Christus. Wir bauen am weltweiten Reich. Und das muss unser Fokus sein in allem, was wir tun. Und wir machen das da vor Ort. Wir machen das mit unseren beschränkten Mitteln, ja. Aber wir bauen am grossen Ganzen. Wo bist du befähigt? Hast du einen Dienst, eine Aufgabe bekommen? Aber lass dich brach liegen. Lass dich einfach auf der Seite. Wegen verschiedensten Umständen. Prüf dich selber. Vielleicht ist heute die Zeit, dass du umkehrst. Dass du deine Wege prüfst und wieder neu auf Gott los ist, was er für dich will. Wie wunderbar ist da der letzte Teil von dem Vers 14. Das ganze Volk kommt und baut wieder am Haus Gottes, am Reich Gottes. 23 Tage nach der ersten Rede vom Prophet Haggai fängt das Volk mit den Vorbereitungsarbeiten an. Sie gehen Holz holen und was auch immer das alles beinhaltet. Und das ist noch wichtig vom zeitlichen Ablauf, das werden wir dann im Kapitel 2 sehen, dass man das richtig einordnet. Das Volk macht sich da an die Arbeit. Und das beinhaltet Vorbereitung. Holz holen, schlagen, Holz trocknen, Holz lackieren, was auch immer, Stein schlagen, alles Mögliche. Und sie fangen mit der eigentlichen Arbeit am Haus erst dann im 9. Monat an. Also 3 Monate später, das lesen wir dann im Haggai 2,18, da werden wir dann dort noch genauer drauf kommen. Aber da kommt auch etwas richtig Schönes wieder raus. Der Dienst im Reich Gottes fängt mit kleinen Schritten an. Sie haben noch nicht gerade das Gebäude hergestellt, bang. Nein, Gott hat sie beauftragt, fangen an, machen Schritte. Könnt das Holz holen, es ist nicht schwer. Ich habe euch befähigt dafür. Und dabei ist das Volk gemeinsam, inklusive Propheten, am Bauen. Und ich finde einfach zum Schluss noch schön, im Esra 5,2 steht, da machte sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadak, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Das ist schön. Propheten Gottes haben nicht nur geredet, sondern sie haben auch sich selber einbezogen in den Auftrag. Es sind nicht nur einfach leere Worte als Volk gewesen, sondern sie haben auch zu sich selber gesprochen. Und wie schön ist das, dass jetzt da Propheten, das ist der Zacharia und der Haggai, darum ist das in Mehrzahl geschrieben, das Volk tatkräftig unterstützt. Und die Arbeit wird unterstützt vom Wort Gottes und von der Verkündigung. Es ist nicht ein leeres, ein sinnloses Treiben, das da gemacht ist. Und so ist jeder berufen und befähigt in seinem Dienst am Reich Gottes. Und so hat das Volk endlich das wieder aufgenommen, was Gott vor Jahren bereits legitimiert hat, vorbereitet und ermöglicht hat. Aber es brach liegen hat. Und jetzt dürfen sie sehen, wie Gott gnädig ist. Wie Gott sie trotzdem wieder neu erweckt. Wie Gott sie trotzdem wieder neu ausstattet und mit ihnen einen Weg geht. Und wie wunderbare, hoffnungsvolle Worte sind das, die wir auch für unsere Gemeinde haben. Dass wenn wir das Zentrum auf Gott ausrichten, wenn wir Jesus Christus im Zentrum haben, dann wird Gott sich uns annehmen. Dann wird Gott uns auch befähigen. Dann wird Gott uns leiten und bis zum Ziel führen. Nicht als Einzelkämpfer, sondern als ganze Gemeinde. Als Brüder und Schwestern in dem grossen Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns befähigt hast und berufen hast. Und dass du jeder Einzelne, der an dich glaubt, in dein Reich berufen hat. Jeder hat seinen Platz und jeder hat seine Aufgabe. Und Herr, es ist so schnell passiert, dass wir abweichen von dem. Dass wir befähigt sind, aber durch alle möglichen Probleme und Ablenkungen von dir wegschauen. Das brachliegen lassen. Jahrelang vielleicht sogar. Und so bitte ich dich, Herr, erweck du uns neu. Gib du uns neu wieder Korrektur. Lass du uns neu auf dich hören, was du für uns aufgetragen hast. Dass wir dürfen umkehren zu dir und an deinem Reich bauen. Mit dir zusammen. Gemeinsam als deine Kinder. Du bist der, der über allem steht. Du bist der, der befähigt. Du bist der, der uns rausgerufen hat aus dieser Welt raus. Und dass wir an deinem Reich verbauen. Dir ist Lob und Ehre. Amen.